Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos.
Heute habe ich einen besonderen Gast und Freund für euch dabei. Marc Preusche. Nerd, Vater, Liebhaber von gutem Essen und Daten. Er ist Mitgründer der Agentur Le Roi und seit neuestem einer der Deutschland-Geschäftsführer bei Dept für Daten und Analytics. Gleich dreht es sich um Budgets. Wir diskutieren drei Tipps, wie man trotz Budgetverkleinerungen seine Marketing-Effektivität steigern kann. Egal ob Corona-Zeit oder nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Ich konnte jede Menge mitnehmen und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Runde mit ihm.
Ich glaube, wir kennen uns, haben wir ja gerade nochmal nachgeschaut, im Vorgespräch seit 2016 um den Dreh. Vorher schon mal ein bisschen Kontakt gehabt, also das ist die offizielle Facebook-Zahl. Vorher schon mal ein bisschen Kontakt gehabt, natürlich über...
When in doubt, ask Facebook.
Ja, genau, über eure wunderbare, aufgebaute Agentur und euren so schönen positiven Ruf. Vollkommen ernst gemeint, unsponsored. Und ich freue mich ganz herzlich, Marc, dich hier dann begrüßen zu dürfen und hoffe, dass wir das ja, wie schon abgesprochen, nicht eine einmalige Sache ist, sondern vielleicht alle 2 bis 3 Wochen, wie wir zwei dann jeweils Termine finden.
Ja, wie jetzt.
Abends. Das ist am einfachsten, ne? Wenn die Kiddies im Bett sind, jetzt zwei jeweils mit zwei Kids, kriegen das ja dann ganz gut hin.
Ja, aber Jungsmänner machen Mädchen.
Und suchen jetzt jeweils ein Thema raus. In diesem Falle wirst du einwerfen. Aber mal vorneweg, wer bist du? Ja, zu mir haben die Leute ja schon ein bisschen was vielleicht gehört, gesehen in der Erstankündigung und in anderen Sachen. Was tust du?
Und dich kennt man ja auch.
Naja, dich kennt man eher als mich. Also in der Szene auf alle Fälle.
Was für eine Szene. Also, wer bin ich, was mache ich? Marc Preusche, 37 Jahre alt, 2 Kinder, beides Mädels, 2 und 6 Jahre alt, komme ursprünglich aus Freiburg, was man ja unschwer hört an meinem badischen Akzent. Bin halb Badener, halb Schwabe, 2 Herzen in meiner Brust. Gleiches gilt für mich als im Beruflichen, da schlagen auch 2 Herzen. Ein ganz, ganz starkes Herz fürs Thema Marketing, besonders digitales Marketing. Und das 2. Herz für die Verbindung zum ganzen Bereich Technologie. Und das macht mir nicht nur Spaß. Da fühle ich mich auch richtig wohl. Und das mache ich nicht nur abends gerne, das mache ich auch tagsüber. Und ja, wo komme ich ein bisschen her? Ich habe Marketing studiert, bisschen Physik nebenher. War schon immer sehr ziemlich zahlengeil. Jetzt nicht, dass ich es könnte, aber ich fand es schon immer cool. Auch irgendwie Fokus Spiegel lesen oder so, auch gemacht. Immer erst die Statistiken gelesen, die Charts angeguckt. Das war immer irgendwie das Interessanteste. Und dann 2009, Wirtschaftskrise, oder 2008, 2009, Wirtschaftskrise, fertig geworden im Studium. Keine Jobs da. Und ich, doof wie ich war, habe dann gesagt, hey, wo will ich hin? Ja, komm, als Badener, halb Schwabe, da musst du zum Daimler oder zum Bosch. Bei Bosch beworben, war im Assessment Center mit 300 anderen Leuten. Haben sie irgendwie 1 oder 2 genommen. Ich war natürlich nicht dabei. Und dann so, hey, okay, was mache ich jetzt? Und ich glaube, im Mai war ich fertig. Und im Juni, glaube ich, habe ich dann ein bisschen rumrecherchiert und habe einen Job gefunden bei Google. Also es war halt so einer, irgendwie, wo du 10 Jahre Berufserfahrung bräuchtest, Industry Manager für YouTube. Und ich so, hey, komm, kann nichts schief gehen, ich bewerbe mich einfach mal.
Mehr als nein.
Ja, aber wirklich so 5 Minuten später bekomme ich die E-Mail von der Recruiterin, die ich nie vergessen werde. Sie schrieb so, lieber Marc, du passt nicht in Anführungsstrichen 100% auf diese Stelle. Punkt, Punkt, Punkt. Smiley.
Aber wir haben Balls.
Genau. So, ich bin ein bisschen laut. Und dann, was habe ich gemacht? Ich habe halt gesagt, also hat sie gemeint, ja, in der Praktikum, ich so, ist das geil, ja, cool. Und habe ich in Hamburg angefangen bei Google in Consumer Packaged Goods, also Fast Moving Consumer Goods und Healthcare. Und hatte ein paar richtig, richtig coole Leute um mich herum, ein paar echt tolle Mentoren. Und ja, dann war ich 6 Monate da, übernommen worden, habe dann erst mal ein bisschen andere Sachen gemacht und habe relativ schnell meine Liebe zu Startups entdeckt. Indem ich, war eine ganz lustige Geschichte, meine Kollegen, fast alles Hamburger, dann kamen die von irgendwie Schweizer Kunden zurück und meinten so, hast du irgendwas verstanden, was sie gesagt haben? Nee, kein Wort, ne? Und ich so, wenn ihr wollt, kann ich für euch übersetzen. Als Freiburger ist das nicht so schwer. Und dann habe ich direkt mal, ja, Marc, dann übernimm mal Schweiz und Österreich. Du verstehst die ja. Und einen der ersten Kunden, die ich dann treffen durfte in Österreich, in Wien, das war noch am Graben, war das im ersten Bezirk, war dann ein Typ namens Florian Gschwandner. Und da waren die irgendwie, keine Ahnung, 10 Leute, 8 Leute oder so. Haben wir halt Mobile Marketing gemacht. 2 Stunden im Büro, ist das sau cool. Und da habe ich meiner Chefin gesagt, hey, ich will Startups machen. Und sie so, okay, cool, mach. Und da habe ich Startups gemacht für 4 Jahre. Und in der Zeit dann zwei ziemlich fitte Typen kennengelernt, den Christian Luasch und den Johannes Schatz. Und während die noch ein eigenes Startup hatten, so ein aus dem Groupon-Umfeld, die waren beide ganz, ganz am Anfang noch mit dabei bei CityDeal. Und dann ist deren Startup kaputt gegangen. Und ich wusste, wie gut die beiden sind. Und dann habe ich es halt auf meine schwierigsten Kunden gepackt bei Google. Habe gesagt, hey, Kunde braucht Sachen, die ich nicht kann. Nämlich so richtig hartes, operatives Online-Marketing. Dafür habe ich einfach keine Zeit. Vor allem der Kunde braucht mehr als nur AdWords. Und vor allem Business Intelligence, Marketing Intelligence. Wo Christian Lubasch halt einfach eine Rakete ist. Und das gemacht und es hat saugut funktioniert. Also die Kunden waren so glücklich und gewachsen ohne Ende. Und habe gesagt, hey, komm, warum machen wir das nicht einfach auch so, weil wir kannten niemanden, der das sonst gemacht hat. Und dann ist in 2014 Lora draus entstanden. 5 Jahre später waren wir, keine Ahnung, 35 Leute oder so, haben im August dann an Depp verkauft, hat ein paar Angebote. Aber Depp war einfach, wow, eigentlich am Arsch, ey. Super, super smart, am Boden geblieben, extrem auf den Kunden fokussiert. Und die leben halt wirklich dieses Thema Creativity, Technology, Data. Und Creativity, Technology waren die halt schon immer Zucker. Und bei Data hat noch so ein bisschen was gefehlt. Und wir waren dieses letzte Stückchen. Und jetzt seit August sind wir dabei. Es ist, also am Anfang war es richtig geil. Jetzt ist natürlich wegen Corona, ja, es ist auch noch ziemlich cool. Es ist aber nur ein bisschen schwieriger, wenn deine größten Kunden halt Handel, Automotive und so weiter sind. Dann soll man sagen so, uns fehlt 500 Millionen Umsatz im Monat. Das war eine
der Trauer mal.
Da können wir mal kurz ein bisschen runterfahren. Okay. Aber sonst ist echt cool. Und jetzt sind wir Teil von Depp. Wir sind Depp Data and Intelligence und kümmern uns um alles rund um, wie man Daten in Marketing und Vertrieb einfach besser einsetzt. Sei es in Marketing in dem Sinne nicht nur Advertising, sondern wirklich auch ganz viel im Kern Produkt. Und wie man vor allen Dingen auch sowas macht wie eine Customer Journey Optimierung jetzt nicht nur auf, sagen wir, den Advertising Touchpoints, sondern auch noch auf den anderen Teilbereichen, zum Beispiel das ganze Thema CRM, das ganze Thema so Produktansicht, User Experience zum Beispiel, wo wir sehr, sehr profitiert haben, zum Beispiel auch von unseren Hamburg-Kollegen, die absolute UX-Asse sind. Und im Kern sind wir eine Beratungsagentur. Ganz, ganz viel von dem, was wir machen, ist reine Managementberatung. Wie du zum Beispiel eine digitale Transformation begleitest über eine Datentransformation. Also was musst du machen, um zum Beispiel das Thema Datenqualität, Data Governance sauber mit aufzunehmen und wirklich eine Datenstrategie auch zu entwerfen. Ja, du hast eine Marketingstrategie, du hast eine Vertriebsstrategie, du hast eine Unternehmensstrategie. Welches Unternehmen da draußen hat schon eine Datenstrategie, die so wichtig ist, um bei dem ganzen Thema auch mal Prioritäten festlegen zu können, zu sagen, hey, wir haben jetzt wirklich einen Plan, was wir machen. Und ja, dann kommen wir wieder hier, Agile, wir brauchen keinen Plan, Agile. Ja, also ich habe diesen schönen Spruch gelesen, Agile is no excuse for not having a plan. Und hey, das fand ich immer ganz cool. ja, und das mache ich. Und wir sind global sind wir knapp über 100 Data Nerds. Gute Mischung aus Data Engineers, Data Scientists und so diese Marketer, die ein bisschen mehr wollen als nur schöne Texte schreiben, sondern halt wirklich auch mal sagen, wie können wir Daten runterlegen. Und das macht extrem Spaß. Mhm. Viele, viele sehr smarte, sehr, sehr umgängliche und ambitionierte Leute. Ja, schön.
Cool.
Ich freue mich. Auch wenn Corona-Zeit ist.
Ich erst. Ne? Also haben wir schon einige Abende und Nächte diskutieren verbracht.
Oh, Brickbar.
Oh, da oder ist es nicht Mai Tai.
Mai Tai? Welches?
Thailändisch.
Spanische Südstraße?
Ja.
Dieses Thai-Israelische?
Ja.
Leider
geschlossen hat. Mal.
Ja, leider.
Ja.
Nitantai.
Genau.
Ach, die Israelis. Oh mein Gott. Der Blumenkohl.
Alles. Was die da aufgetischt haben, war echt ein Traum. Genau, und wir haben ja wirklich diskutiert von Kochen, eine gemeinsame Leidenschaft über Daten bis hin zu Marketing und relevanten Systementwicklung. Und jetzt?
Der menschlichen Komponente vor allen Dingen. Diesen philosophischen Teil, wie man, wenn die menschliche Komponente in das ganze Thema Daten bringt.
Ja. Das soll sich halt.
Wenn wir denken, ja, Machine Learning übernimmt das schon. Ja, ist klar.
Nee. Am Ende des Tages handeln wir noch immer mit Menschen.
Ein kleiner Teil.
Am Ende des Tages handeln wir noch immer mit Menschen. Und das soll sich halt durch alles zusammenziehen. Und heute, wie gesagt, bist du dran. Du veröffentlichst zurzeit, ich glaube, im täglich oder alle zwei Tage immer ein Data-Tipp, ein Announcement. Und die nehmen wir diesmal als Grundlage. Nächste Woche, also in zwei Wochen oder drei Wochen bin ich dann dran. Packen die Sachen natürlich auch immer dann in die Shownotes unten rein. Und was hast du uns diesmal mitgebracht als Eröffnung für unsere kleine Runde?
Ja, in der Mini-Präparationsrunde, die wir jetzt hatten, kurz vorher, ist ja so ein Thema gefallen. Jetzt Corona-Zeit, was heißt das für viele Unternehmen? Das heißt Geld sparen. Und ja, Mediaeffizienz ist immer ein Thema, aber speziell jetzt natürlich nochmal mehr. Ja, wenn dir irgendwie der CFO erstmal komplett die Budgets streicht und du dann noch so ein bisschen was rauskriegen musst. Oder jemand dir sagt, du fährst jetzt bitte mal die Gesamtkosten 50% runter. Und dann so, okay, wo? Ja, das ist überlasse ich dir.
Genau, das muss ich ja
schon mal zu klären. Ja. Und dann zu sagen, wo tut es am wenigsten weh? Oder in einem ganz interessanten Fall, wo tut es vielleicht gar nicht weh? Und wir beschäftigen uns schon seit einiger Zeit damit, vor allem auch unsere holländischen Kollegen, die wirklich bei dem Thema Mediaeffizienz extrem gut sind. Und eines der Dinge, die wir da auch gefunden haben, war interessanterweise ging es um eine grundlegende Frage innerhalb von Marketing, speziell jetzt, natürlich spannend. in welcher Phase des Entscheidungsprozesses ist ein Nutzer? Ist der Nutzer ganz am Anfang des Entscheidungsprozesses, wo du ihn vielleicht erstmal hinbringen musst, Topphase? Ja, hier Displayanzeige, Facebook, Instagram. Ganz, ganz weit vorne, so wenn du's im Online-Marketer sprechen haben willst, First Touch. Ist diese Person ganz, ganz vorne oder ist sie ganz am Ende oder vielleicht schon, du hast es nur nicht gemerkt, hat schon gekauft. In welchem Teil dieses Entscheidungsprozesses ist die Person oder des Kaufprozesses? Das kann was sein, was du online kaufen kannst, das kann aber auch sein, wo digital nur einen kleinen Teil ausmacht. Sagen wir bei einem Finanzierungsangebot zum Beispiel von irgendeiner Bank, die du vielleicht nicht dann komplett digital abschließt, sondern dann auch mal mit jemandem sprechen müsstest. So, was haben wir da gemacht? Wir haben geschaut, können wir vielleicht auf eine smarte Art und Weise genau das feststellen? Und jetzt kommt der Punkt, wo unser beliebtes Machine Learning reinkommt, vielleicht dann auch so automatisieren, dass ich das pro Customer Journey oder pro Acquisition Pfad automatisch festlegen kann. Und dass das immer besser wird. Und das war eine ganz interessante Sache, dass da die Holländer haben schon recht früh angefangen, auf dem Google Stack zu arbeiten, weil Google Marketing Plattform Partner, Google Analytics 360 sehr, sehr firm, plus Google Cloud Plattform, natürlich nicht so weit weg. Und was Google mit Machine Learning macht, ist halt schon eindrucksvoll. Speziell natürlich im Advertising-Umfeld. Und dann war so die Sache, ja, lass uns doch mal gucken, ob wir daraus nicht ein Case bauen können, indem wir sagen, wir bestimmen, in welcher Phase der Nutzer ist. Und innerhalb der Phase bestimmen wir dann, ob High Intent, Middle Intent oder Low Intent da ist. Und jetzt kommt dann der Hammer, dass dann so eine Unterscheidung stattfindet, die sich dann auch anpassen kann über die Zeit hinweg. Zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten, dass du vielleicht nochmal die einfach nur so am Surfen sind und wo dann der Algorithmus sagt so, wahrscheinlich ist diese Person einfach nur so halbherzig dabei. Und andere wiederum sind komplett dabei. Super High Intent heißt es dann bei uns. Früher, was hättest du gemacht? Jemand kommt bei dir auf die Seite, retargeting Pixel wird gefeuert, kommt auf eine Liste. Die Liste wird abgearbeitet hinten. Hier, retarget mal. Dann kam der nächste Schritt, dass du gesagt hast, okay, lass mal einen Score vergeben. Also, wie gut ist der Kunde vielleicht? Und je nachdem, wie gut der Score war, hast du halt einfach den Bid eingestellt, das Gebot dafür. Was wir jetzt versucht haben, ist zu sagen, können wir das Ganze nicht noch ein bisschen eleganter machen und sagen, jemand, der mit riesigem Intent ankommt und eigentlich schon quasi ohne einen Stupser dann zum Kauf angeregt, also den Kauf eigentlich machen will, müssen wir den überhaupt noch retargeten und dann Geld ausgeben? Lass uns ausprobieren. Kontrollgruppe aufgesetzt, 20-25% oder sowas. Und den Rest dann erstmal nur mit super High Intent. Also wenn die Leute eigentlich schon, wenn du gewisse Indikatoren hast, diese Person auf jeden Fall kaufen wird, dass du dann kein Retargeting mehr machst. Und bei der Kontrollgruppe wurde dann Retargeting gemacht. Was kam raus? Nicht anders zu erwarten. Also ein traditioneller Marketer wird das wahrscheinlich sofort dann auch als sehr, sehr wahrscheinliche Hypothese deklarieren. Dafür ist aber dann natürlich der Test da. 40% Budget eingespart. Uff. In dieser kleinen Gruppe. War keine riesige Gruppe, aber nicht schlecht. 40% einfach mal dann eingespart. Das nächste dann ausgeweitet auf Low Intent, also wo eigentlich hast du so Leute, oder einfach dann aus dem Algorithmus her merkst, da ist nichts, die werden die kaufen, ja, auch nicht retargeted. Nochmal einiges eingespart. Und dann lieber dieses Budget zu shiften und zu sagen, wie können wir das vielleicht besser einsetzen? Nicht zu sagen, hey, also nehmen wir mal, gehen wir einen Schritt zurück, wir sparen zwischen 10-40% des Retargeting-Budgets damit, was schon mal nicht schlecht ist, Und mit Machine Learning wird es natürlich immer besser und es ist automatisiert, sodass du relativ wenig Maintenance dafür hast. Und es spart halt einiges dann auch an der an dem Aufwand, den du sonst bei einem Retargeting-Manager hättest. Der weitere Vorteil, der daraus hervorgeht, ist dann natürlich, dass du, entweder du sparst das Budget komplett ein oder du sagst dir, vielleicht können wir das nicht verbinden mit einer guten Multitouch-Attribution und mal hingehen und das lieber in den Top-Funnel bringen, wo es dann neue Leads reinspült und nicht nur gegebene Leads einfach nur ein bisschen besser abfrühstückt. Und hast du nicht nur eine bessere Effizienz unten, sondern auch eine höhere Effektivität oben. Und dann wird's richtig interessant, weißt du, die zwei Effekte. Ja? Der Nutzer geht besser durch den Funnel durch, damit sparst du Geld und du packst mehr Nutzer oben rein. Das heißt, du verdienst eigentlich doppelt Geld. Das ist ganz interessant. Und das ist eine Sache, die mir immer wieder ganz toll gefällt, wie man auch ohne diesen Faktor Mensch gewisse Dinge automatisieren kann, damit man den Faktor Mensch besser einsetzen kann, dass vielleicht noch eventuell dann in der Ansprache des Ganzen, also dass du verschiedene Dinge automatisieren kannst, die vielleicht eine Maschine nicht so gut kann, eine neue Value Proposition zum Beispiel mal testen, innerhalb der Segmente, die du dann hast, nochmal zu gucken, dass du vielleicht einen Familienvater, wie wir beide sind, ganz, ganz anders ansprichst, als irgendwie ein Single aus Hamburg. Mhm. Oder älter anders als ansprechen als jünger, jemand, der ein bisschen mehr Geld hat als ein bisschen weniger Geld, jemand, der viel Zeit hat versus jemand, der wenig Zeit hat. Lauter so Dinge, dass du das mal rausfilterst und dann schaust, was du da machen kann. Und das ist immer ganz cool. Automation führt dann nicht nur zu Effizienzgewinnen, sondern auch in vielen Fällen zu Effektivitätsgewinnen, weil die Leute sich auf einmal mit den anderen Themen beschäftigen können. Und das finde ich halt in diesem Retargeting-Case auch so toll, dass du dich auch einmal mit den Strategien im Retargeting auseinandersetzen kannst. Eine Segmentierung zum Beispiel, eine Personalisierung und dann den Teil des Biddings natürlich ein bisschen auslagern kannst. Eine Maschine. Das ganz gut funktioniert. Erstaunlich.
Ich war skeptisch. Ja, also es ist ja, dass du das Bidding an Maschinen auslagerst, ist ja jetzt nicht wirklich unbedingt was Neues. Also man schaue sich die ersten Bid-Optimizer an, die jenseits des Google-Ökosystems kamen. Die kamen ja so um den Dreh 2014 in wirklich größeren Zahlen, müsste ich nochmal gleich nachschlagen, aber so auf den Markt. Ich glaube, das Faszinierende hier und das Thema Multitouch sollte man sicherlich mal auch nochmal für eines der nächsten Sessions einfach generell mitnehmen. Mhm. Der Hauptpunkt ist ja, und das hast du ja zu Anfang angesprochen, ist, wenn man da den netten Urvater des datengetriebenen Marketings, das es ja auch offline gab, John Wanamaker mal schön zitiert, ich weiß, dass 50% ja meines Marketings einsparen kann, ich weiß noch nicht, welche Hälfte.
Du sagst jetzt Florian Heinemann.
Na, schon ein bisschen älter. Ein bisschen. Aber Flo hat sicherlich vollkommen durchmodernisiert und auf alles übertragen. Ist, glaube ich, jenseits von, weil du hast ja zwei Perspektiven. Du hast einmal die Perspektive, okay, wen spreche ich an? Und du hast die Perspektive, wo spreche ich ihn an? Und du kannst beides natürlich über Daten instrumentalisieren. Du hast in beiden Bereichen echt intensivste Einsparpotenziale. Das eine ist ja okay, wenn ich sage, das ist jetzt mal nur eine Art C-Kunde. Ja, also Low Intent, kann ich dahinter ja sagen, okay, auf den will ich jetzt nicht so sehr viel investieren. Das andere ist natürlich die Frage, wie hoch ist sozusagen die Probability, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus dem C-Kunden einen B oder einen A halt hochkonvertiere. Ja, weil die jetzigen Statistiken laufen ja immer nur auf Status Quo. Ja, das heißt, wie kann ich seinen Intent jetzt gerade abstufen, aber nicht, wie wahrscheinlich ist es, ihn eigentlich nach oben zu schieben. Und das andere ist, und das finde ich ein ganz, ganz in sich noch ganz schweres Thema, weil einfach sehr viel Psychologie damit reinspielt. Das andere ist aber, und
dafür gibt es Kontrollgruppen.
Klar, natürlich, gar keine Frage. Ja, aber dann musst du ja wirklich brav darauf achten, okay, meine Kontrollgruppe ist genauso durchmischt, ist genauso durchsetzt.
Das musst du aber sowieso.
Ja. jetzt Versicherung oder Finanzierungssysteme, ja, und dann wer ist meine Kontrollgruppe und wie homogen oder inhomogen ist sie? Gut, dafür habt ihr Mathematiker im Team.
Aber ich denke, du musst auch unterscheiden zwischen, was du gerade gesagt hast, ein C-Kunde. Mhm. Was man sich in diesem speziellen Case hier anschaut, ist eine Momentaufnahme. Mhm. Und was du hier anschaust, ist eigentlich eher was Längerfristiges. Mhm. C-Kunde, also wenn ich das jetzt mal in der CRM-Methodologie mit aufnehme, dann ist ein C-Kunde eigentlich eher jemand, der halt Kunde ist. Und nicht so viel Geld bei uns ausgibt, okay, oder vielleicht jetzt nicht, aber es ist immerhin noch ein Kunde, es ist über einen Zeitraum. Und was wir in dem Retargeting-Case halt machen, ist eine Momentaufnahme. Aber du hast vollkommen recht, wenn wir es schaffen könnten, dass wir das Ganze nochmal mehr auf einem, sag mal, Predicted Customer Lifetime Value sehen. Aber dafür brauchst du so viel Daten, dass die meisten auch Shops mit viel Traffic einfach gar nie dahin kommen werden. Oder du brauchst brauchst Machine Learning, was mit wenig Daten arbeiten kann. Und auch das ist recht schwierig, so wie ich höre.
Voll, gar keine Frage. Ja, also schon allein die meisten Customer Lifetime Modelle, also ja, wie viel könnte mein Kunde über seine gesamte Nutzungsdauer mit uns eigentlich ausgeben, ist ja schon allein in sich eine fluide Zahl, weil es hängt halt massiv zum einen von meinem Upselling-Budget oder von meinem Werbebudget ab und zum anderen halt davon ab, auch erreiche ich ihn passend, wenn er gerade das Problem hat, mit der richtigen Botschaft. Ja? Also das ist ja keine unabhängige Variable, auf die ich einfach optimieren kann, sondern ich verändere sie ja aktiv. Also Self-Fulfilling Prophecy benutzt man eigentlich in einem anderen Terminus. Aber schon allein dadurch, dass ich, sagen wir mal, mehr in Pull-Medien reindrücke und jetzt dann irgendwie sage, okay, meine Gutscheine oder meine Coupons rechne ich jetzt gerade mal nicht meinem Marketingbudget zu, sondern meinem weiß ich nicht wo, kann also mehr in meine Medien stecken, kann ich da natürlich sehr viel mehr aktivieren. Und dadurch sollte ja theoretisch dann auch mein Customer Lifetime Value steigen. Wenn ich aber gleichzeitig in meiner Überlegung dann drin habe, ja, welches Budget kann ich jetzt anpacken? Und ich will ja nur das Budget wegstreichen, wo ich einen geringeren Customer Lifetime Value erwarte von den Kunden, die ich dadurch reaktiviere oder aktiviere. Das ist nicht so leicht.
Nee, aber genau deswegen sollte man vielleicht mit einfacheren Dingen, auch mit eventuell erstmal sehr isolierten Dingen beginnen. Und ja, es hat, du findest immer irgendwie einen Fehler. Du findest auch bei Multitouch-Attribution, bei jeder CLV-Betrachtung, eine RFM-Analyse, findest immer irgendwelche Fehler. Aber was man, glaube ich, ganz gut sieht, ist, je mehr Unternehmen das durchlaufen, desto eher lernen sie, auch damit umzugehen. Und wie du und ich, also als wir irgendwie vor 10, 12 Jahren gestartet sind, da waren wir noch dümmer als jetzt. In der Zwischenzeit haben wir ein bisschen was gelernt und können vielleicht auch differenzierter mit gewissen Sachverhalten umgehen. Ein bisschen differenziert. Nicht viel, aber ein bisschen.
Und weiß ich nicht bei uns. Wir sind sehr begeisterungsfähig.
Das stimmt allerdings. Also es gibt so ein paar einfache Tricks, glaube ich, um Geld zu sparen, wo man noch nicht mehr irgendwie an den Customer Lifetime Value ran muss. Weil der ist wirklich schwierig. Allein die Berechnung, dann die Datengrundlage zu haben, das ist so übel.
Ja, das glaubt man eigentlich immer gar nicht. Drei, ja, wo könnte ich jetzt irgendwie mir Gedanken drüber machen, wo ich Budget einsparen kann, ohne dass es mich jetzt mittelfristig dann wirklich exorbitant was in meiner Botte, also in meiner späteren Performance dann mal. Alles, das wissen wir ja eh. Ja, das wissen wir aus unseren braven BWL-Vorlesungen, die wir alle auf einer halben Arschbacke abgesessen haben, weil wir sagten, okay, was soll die Scheiße? und ich mag meine Marketing-Profs noch immer, ja. Also Professor Kenning, ein Traum und alle anderen auch. Aber es hat ja immer nachgelagerte Effekte. Ja? Und wie kann ich, ja, weil das ist ja die Panik, ja, wenn jetzt ein Marketier zu dir käme und sagte, Marc, ich muss Budget einsparen und ich habe aber nur so ein Google Analytics. Was soll ich tun?
Also, du hast mir ja drei Dinge gefragt. Ich würde sagen, was im Moment natürlich gerade ganz gut läuft, auch wenn die Kaufkraft, glaube ich, also wenn man einige unserer Kunden fragt und auch die Analysen sieht, Kaufkraft nimmt ab, aber was im Moment gerade wirklich gut läuft, ist ja Online-Shops. Was wir bei Online-Shops gesehen haben, ist hin und wieder mal eine sehr sagen wir, zielgerichtete Betrachtung auf ein CPO, beziehungsweise eine sehr zielgerichtete Betrachtung auf sowas wie eine Kosten-Umsatz-Relation oder so. Und was ist da natürlich wieder toll? CPO-Deals. Ja, da freut sich jeder Marketer. Das ist fast konstante Kur, mehr oder weniger, wenn du es gut ausarbeitest. Und dann da freut man sich. Aber was wir natürlich immer wieder gesehen haben, ist dieses große Thema mit Skalierbarkeit verschiedener Kanäle, dass das recht schwierig ist, zum Beispiel das Thema Gutscheine, Coupons zu skalieren. Schmeiß dir Geld rein. Und es geht einfach nicht höher. Bis dann mal irgendjemand fragt so, können wir das mal ein bisschen auseinandernehmen? Und dann schaust du dir an, wie das eigentlich funktioniert. Hä? Nutzer ist im Kaufrausch, schön bis zum Ende des Warenkorbs, sieht dann, oh, Discount Code. Kurz neues Tab auf, Session unterbrochen, Gutschein, bla bla bla.
Das wäre bei mir 10% jede
Gutschein gefolgt, ne?
Außer ich habe Honey installiert.
Genau. Eingegeben, nicht schlecht. Ist aber in Deutschland noch nicht so wirklich angekommen oder in Europa. UK ein bisschen. Was passiert dann? Zwei Dinge passieren. Erstens, musst du diesem Affiliate dann Geld bezahlen, obwohl da keinerlei oder wahrscheinlich nur in wenigen Einzelfällen so ein bisschen was an extra bei rumkam. Und du verlierst sogar noch wenn du ein Last-Click-Modell hast, verlierst sogar noch die richtige Attribution auf wenigstens den echten letzten Klick. Also mehrere schlechte Effekte. Und da gibt's ja, also die ganzen Tools für Multi-Attribution bieten das sowieso an. Ja, Exactech hat das schon im Standard-Set schon seit Ewigkeiten. Ein Basket-Freeze. Wäre mir quasi eine Cookie-Weiche, die halt dann einfach den Affiliate-Pixel nicht feuert. Wenn gewisse Dinge vorhanden sind, nämlich letzter Schritt, Warenkorb, Session wird unterbrochen, weil neuer Tab auf, Ende Gelände. Ja, da wird einfach der Affiliate-Pixel, in dem Fall der vom Coupon-Quartal nicht gefeuert, gibt keine Auszahlung, kein gar nichts. Und dann wird lieber das gefeuert, was davor passiert ist. Zwei Vorteile. Erstens sparst du dir Geld für den Affiliate und bei einigen Leuten, also schau dir an, wie viel einige Leute bei den Gutscheinportalen ausgeben. Und ja, es gibt gute. Es gibt richtig gute. Wir hatten mal ein paar als Kunden, die sich wirklich überlegt haben, hey, das ist kein langfristiges Geschäftsmodell. Die haben das dann umgestellt. Die haben gesagt, hey, wir wollen Top-Funnel gehen und nicht ja, eigentlich der Schritt nach dem letzten Schritt. Also, das ist nicht Lower-Funnel, das ist ein Schritt danach. Und da kannst du Geld sparen ohne Ende. Also wirklich richtig viel. Mit minimalstem Aufwand. Ich glaube, also wir das erste Mal gebaut haben vor 5, 6 Jahren oder so, da haben wir noch, ich glaube, 8 oder 10 Personentage dafür gebraucht. Mittlerweile geht das wesentlich schneller. Und dann kannst du massives Geld sparen.
Cookie-Weichen, boah, hat uns das damals noch mit Kai Rieke irgendwie die
Oh,
die
der Kai! Oh, der ist toll.
Oh, boah.
Eine Granate.
Ja, den muss ich auch mal
schauen. Der war auf seiner Zeit voraus. Immer.
Kai ist
immer und immer. Und immer
Kai wieder. Ist genial.
Mann, Alter. Ja. Von dem habe ich so viel gelernt.
Ja, ich auch.
Sorry.
Exkurs.
Exkurs, beim nächsten Mal.
Wir kennen es auch
gemeinsam, Leute. 8 Stunden später. Nee, Kai, mit Kai habe ich schon zu Google-Zeiten so geniale Gespräche geführt. Der Kai ist einfach eine Rakete.
Ja.
Ja, und eins der Dinge, die auch damals dann von ihm kamen, war so, hey, ich will für gewisse Dinge einfach nicht bezahlen. Das macht überhaupt keinen Sinn, war seine Hypothese. Und dann hat er es getestet, hat herausgefunden, dass es so ist und dann war gut.
Ja.
Und das ist das Erste, was ich halt wirklich bei allem irgendwie, was Online-Shopping angeht, machen würde. Das Zweite kommt für mich etwas neu. Oder kam für mich etwas neu. Ich bin ja irgendwie Google-Zeiten, da war so dieses typische Rocket-Prinzip. Je granularer du die AdWords Konten aufsetzt, desto besser. Ja, Single Keyword Ad Groups. Das war Bam. Und dann schaust du halt wirklich, also wir haben dann noch ein smarteres Modell entwickelt, dass halt die ganzen, dass der Zero Impression Report nicht 4 GB hat. Das wäre ganz wichtig. Dann habe ich so ein bisschen von meinen über Kollegen Netzwerk mitbekommen, dass es doch jetzt mittlerweile andere Möglichkeiten gibt, das zu machen. Und das ist genau das Gegenteil der Fall ist. Nämlich, dass du relativ viele generische Keywords einfach da reinbollst und das Machine Learning den Rest macht. Du kümmerst dich um die Strategie und Google kümmert sich um das Bidding. Ich überlasse mich Googles Bidding. Ja, was ist passiert bei dem Kunden, wo es umgestellt wurde? Die Performance ist so brutal nach oben gegangen. Sind immer ein bisschen brutal. Und da habe ich nur gedacht, ey, wieso macht Google das? Meine Theorie ist, dass sie halt mehr Advertiser dazu bekommen, performant zu laufen. Je mehr es läuft, je besser Google verkauft für den Online-Händler, je besser das Targeting ist auf den bestimmten Nutzer, desto mehr Geld verdient Google langfristig. Aggregiert über alles.
Der Gesamtkuchen wird halt nicht größer. Das darf man halt auch nicht vergessen.
Für Google? Ich glaube, der wird wesentlich größer, dieser Kuchen. Wenn du mehr Leute erfolgreich machen kannst mit AdWords und die dann eben die Budgets shiften von anderen Bereichen, wenn du einem Handwerksbetrieb sagen kannst, du schmeißt da ein bisschen was rein, so dieser alte AdWords Express Gedanke, und schmeißt das da einfach rein, brauchst keine Kenntnisse, brauchst keinen Doktor in AdWords, sondern kannst es einfach so machen und du lässt die Maschine dann das Ganze machen. Und die Maschine sucht dann wirklich die besten Kunden raus, die dann auch wirklich anrufen. Und du hast Conversions im AdWords-Account und denkst dir, wie geil ist das? Ich verdoppel das Budget. Dann wird der Kuchen nämlich, glaube ich, größer. Und das finde ich eine ganz smarte Angelegenheit. Deswegen denke ich auch, dass wir da noch ein paar Jahre, nicht allzu lange, weil irgendwann wird dann auch irgendwie das Limit erreicht. Aber im Moment ist das noch nicht so. Aber halt bei jedem Kunden, wo es umgestellt wurde. Ja. Wenn du es richtig machst, geht die Performance nach oben, das ist brutal. Und dann kannst du halt Folgendes machen, kannst du sagen, wenn die Performance nach oben geht, ich kann es entweder einfach auf dieser Welle reiten und mache mehr Budget rein, weil natürlich auch der ROAS dann besser wird, oder ich erreiche die gleiche Anzahl Conversions wie vorher, aber dann halt einfach mit weniger Budget. Ich optimiere das in die andere Richtung. Und das ist ganz schön interessant, finde ich. Dass du halt weniger Ausschuss hast in dem Fall. Mhm. Und ich habe das gesehen bei kleinen Accounts, ich habe das gesehen aber auch bei riesigen Accounts. Das hat mich schon sehr, sehr, sehr umgehauen.
Mhm. Das ist der zweite Tipp. Wir sind damals mit der Automatic Bid Optimization, was das ja im Endeffekt ist. Also sie haben ja zwei Systeme. Sie haben ja einmal die Dynamic Ads, wirklich zur Generierung auch teilweise deines Keyword-Sets, und sie haben das ganze Thema einfach des Biddings und des, ja, genau, so Marketing. Und bei den Keywords halt vollkommen, ja, also da findest du, da haben sie auch ganz andere Assoziationsmöglichkeiten auch noch, ja, das war ja dann damals immer so dieses Ding, du rufst dein Key-Accounter an und sagst, kannst du mir mal bitte wieder für das letzte halbe Jahr die Daten rausziehen?
Und dann zu, mir mit 40% aller Suchanfragen sind neu.
Und aber das ganze Thema Smart Bidding, da bin ich bei einigen Konten noch ziemlich auf die Schnauze gefallen. Kann gut sein, dass das hinterfrage ich immer, ich einfach zu dämlich bin. Erster Punkt immer an mich. Aber wir sind ja schon mit einigen Sachen.
Unterstützen, ja.
Und deswegen, ich hab da gemischt, weil das kommt natürlich auch zeitgleich, wenn ein Google sagt, hey, damit du jetzt brav noch immer Google-Partner sein darfst, musst du gefälligst 80-90% aller Optimierungsvorschläge, die ich dir treffe, gefälligst auch annehmen. Und das ist dann teilweise so die Call-Extension mit rein für einen Laden, wo du fragst, so, bist du dämlich? Das hat halt keinen Sinn. Ja,
aber da finde ich
mich dann einfach mal sagen, gesehen, dass die Optimierungsvorschläge, also deswegen, ich bin beim Thema.
Ja, stimmt. Aber überleg dir mal Folgendes. Das eine kommt aus dem, sagen wir mal, eher dem Business-Bereich von Google. dass du diese 80 bis 90% annehmen musst. Das Smart Building kommt aus dem Tech-Bereich.
Voll, aber es wird
sich Tech arbeitet auf Basis von Daten.
Ja, also du musst die Maschine als gesamtes Ding, als Gesamt-Environment sehen. Und wie gesagt, ja, also auch beim Smart Building, klar, sollte man auf alle Fälle direkt einmal auf sein Konto werfen. Und bin ich vollkommen bei dir, aber man muss es halt auch
mit der richtigen Struktur behalten.
Pardon?
Ja, ja. Du brauchst es mit der richtigen Kampagnenstruktur.
Ja.
Dass voll. Du den Algorithmus halt relativ viel selbst machen lässt. Ich hätte es am Anfang auch nicht gedacht, aber ich habe halt die Ergebnisse gesehen, haben die ganzen Daten. Ey Mann, das hat gut funktioniert. Und zwar fast überall. Das Wichtige ist halt, und deswegen, also diese 80 bis 90% der Tipps annehmen, das finde ich ja die komplett bescheuerste Sache überhaupt. Weil du nimmst ja dann nicht die Eigenheiten des Kunden her, sondern denkst so, ja, komm, ist einfach immer so. Und bei vielen Dingen ist halt dann noch einfach, ich meine, Smart Building ist ein bisschen was anderes, weil dann gehst du direkt auf die Conversion. Mhm. Die Recommendations ist ja ein bisschen was anderes. Und da dann zu sagen, ey, liebe Agentur, wir vertrauen dir eigentlich nicht. Oder lieber Marketing Manager, wir vertrauen dir einfach eigentlich nicht. Du musst jetzt mindestens 80% davon annehmen, sonst verlierst du deinen Premium-Status. Was ist denn das? Du kastrierst ja mehr die Agentur damit und sagst auch dem Kunden, deine Agentur hat einfach nichts mehr zu sagen. Die ist einfach nur noch so ein bisschen verlängerte Werkbank fertig.
Ja.
Ja. Gab's aber auch paar tolle Artikel dazu.
Plus das Thema Search Engine Journal. Was sind die Mindest, was sind nochmal die Mindest-Conversion-Zahl? Ich kenne sie gar nicht auswendig.
Smart Building 30, oder?
30 pro Tag, oder? Müsste ich jetzt nachschauen.
Pro Tag.
Nee,
wahrscheinlich in einem Zeitraum von irgendwie 7 bis 14 Tagen. Ich bin aber so lange schon wieder raus, ja, genau, aus diesem ganzen Nitty-Gritty-Zeug. Ich sehe nur die Zahlen, die hinten dran rauskommen.
Auf alle Fälle, da muss man halt auch schauen, dass das eigene Konto das Ganze halt auch wirklich erfüllt. Marken, T-Shirt. Vom VW-Projekt.
Die haben die Produktion wieder angefangen.
Ja, habe ich gesehen.
Vom Golf.
Gut. Jetzt schweifen wir schon wieder ab. So, wir haben jetzt eins, wir haben zwei, jetzt brauchen wir noch Nummer drei.
Nummer drei ist für mich so ein Trick, wo viele ein bisschen lächeln, wo ich aber sehe, dass es ganz gute Resultate erzeugt hat. Vor allen Dingen, wenn du Multi-Touch-Attribution anfangen willst und du machst nicht Multi-Touch-Attribution, du machst Single-Touch-Attribution, verbessert.
Verbessert? Und Single-Touch?
Ja, es ist immer noch ein Single-Touch. Und zwar folgendes Szenario, wenn du überlegst, wie Google Analytics Conversions bemisst, ist ja Last Click Non-Direct, Last Touch Non-Direct. Direct wird rausgerechnet, weil man denkt so, hey komm, also jemand gibt www.zalando.de ein, weg damit. So, dann war mal irgendwann die Frage, was ist der Unterschied zwischen www.zalando.de in den Browser eingegeben und Zalando auf Google gesucht und dann auf die Anzeige geklickt? Faulheit ist der Unterschied. Das ist... Für Millennials ist das ganz normal. Kurze Google-Suche, weil www eingeben, viel zu aufwendig. Und deswegen dazu sagen, wir machen zwei Dinge. Das erste ist, als Vorbedingung quasi rauszufinden, was war denn Brand und was war nicht Brand. Im SEA-Bereich ist das relativ einfach. Zalando einbucht, fertig, ist eine GCL-ID hinten dran, fertig. Beim organischen Traffic ist was anderes, wegen not provided, SSL. Ja gut, da gibt's aber einen einfachen Trick. Der ist dreckig, aber es ist ein einfacher Trick. Jeder Traffic, der auf die Homepage geht, wird einfach mal in Google Analytics überschrieben mit das Brand.
Du kannst noch einen Strick weiter treten, du nimmst einfach nur die statistische Verteilung der Häufigkeit.
Ja, das ist der nächste Schritt, genau. Dann kannst du aber auch über Systrix, Semrush und so weiter, kannst du pro Landingpage dann raussuchen, was ist das Wahrscheinlichste,
die wahrscheinlichste Suchanfrage. Ja, also da brauchst du ja nur auf deinen GC. also Research Console, ja, die alten Webmaster-Tools. Ja. Ich vertraue, Sistrix, ja, schön, aber die teilweise.
Ich habe halt gerne die Keywords in allen Reports und nicht nur in der Search Console.
Ja, voll.
Und das ist halt dann geil, wenn du nämlich das Ganze überschreibst, wenn du Not Provided überschreibst, mit diesem wahrscheinlichsten Keyword hast du ja das Ganze in jedem Report dann danach drin. Ja. Unter anderem auch in der Multi-Touch Attribution oder in dem Fall der Single-Touch Attribution. Aber um das nochmal fertig zu packen, also Last Click Non-Direct ist das Normale. Warum dann nicht zu sagen, bevor ich mir jetzt irgendwie hart Multi-Touch Attribution antue und entweder das Team umbaue oder dann mit einem virtuellen CPO, CPA arbeite, was auch immer, was ja echt super schwierig ist, dass du dann sagst, warum machen wir nicht als allerersten super einfachen Schritt Last Click, Non-Direct, Non-Brand. Mhm. Weil, also, wir hatten schon Kunden, die haben gesagt, hey, unser CPO, 3 €. Der Durchschnitt in der Branche ist 40 €. Wir sind so gut, wir sind so gut. Und dann guckst du das AdWords-Konto rein, so, die buchen halt nur auf Brand, nichts anderes. Und freuen sich dann, dass sie irgendwie 50.000 € im Monat ausgeben für genau das. Und dann einfach denkst du, ja, da ist ein gewisser Wert dahinter, hat mir auch schon gezeigt, zumindest bei vielen Brands. Hm. Aber für die Multi-Touch Attribution ist das einfach, oder für die Attribution ganz sicher, auch für die Single-Touch Attribution ist das einfach Banane. Was hilft es mir, wenn ich weiß, dass die Conversion von Brian kommt? Nix. Oder relativ nix. Für die Betrachtung danach war ja auch einer meiner Tipps zu sagen, dass man dann schaut, wie man dieses ganze Thema Brand vielleicht noch mal ein bisschen differenzierter angeht. Kann man dann vielleicht mal beim nächsten Mal erzählen. Aber jetzt mal zu sagen, simpel, komplett simpel, ohne dass du irgendwas anderes umstellen musst. Nicht deine Struktur, nicht deine Berechnung, nix, einfach nur was aus Google Analytics oder Webcheck, was auch immer rauskommt. Kannst du in jedem Tool machen. Last Click, Non-Direct, Non-Brand. Was passiert nämlich? Brand ist so oft, speziell bei irgendwas, was ein bisschen leicht höheren Charakter hat von, da muss ich mir ein bisschen Informationen suchen oder da will ich mir 1-2 weitere Shops anschauen oder sowas. Mhm. Bam. Für Lead Gen genauso. Und wir haben ganz oft, dass so der Durchschnitt, der Pfadlänge bei so 2, irgendwas Touchpoints liegt. Mhm. Und ganz oft findest du dann raus, Touchpoint 1 ist irgendwie eine organische Suche oder Facebook oder sonst was. Und danach kommt Brand. Organic oder AdWords. Und wenn du dann nämlich sagst, hey, wenn das der Durchschnitt ist, dann hilft diese alleinige Betrachtung von Non-Direct, Non-Brand auf Last Touch schon so viel, dass du vielleicht gar keine Multi-Touch-Attribution machen musst, weil du mit dieser Single-Touch-Betrachtung, Last Click, Non-Direct, Non-Brand, schon so viel abdeckst, quasi eine 80% abdeckst, was du gar nicht mehr brauchst. Und deswegen finde ich das so unfassbar interessant und so simpel, dass ich damit eigentlich immer anfangen würde und mal schauen würde, was ist das, was bringt das jetzt auch im Vergleich natürlich zu einer Kontrollgruppe und muss ich darüber hinaus noch mehr machen, weil Multi-Touch Attribution, die technische Umsetzung, aber dann vor allem die organisatorische Umsetzung ist so komplex, dass da denkt man, ja, kleines Tool integriert, macht doch nur alles selber. Nein, funktioniert halt nicht. Deswegen finde ich das so toll. Mhm.
Ja, und das Gute dahinter ist ja, wenn ich es erstmal reduzierter habe, sorgt das natürlich auch dafür, dass ich erstmal sagen kann, innerhalb meiner jetzigen Budgetverhandlung dann zu sagen, okay, wir reduzieren jetzt mal gerade entweder teilweise den Brandspend, ja, ich kann es ja nachweisen, wir haben halt nicht nur den Hippo-Effekt, sondern wir haben halt auch mal den, ja, ich habe es halt in Daten. Gut, traue keine Statistik.
Ich muss mal erklären, was der Hippo-Effekt ist.
Und gleichzeitig kann ich natürlich auch wenigstens ein Budget-Shift machen und sagen, okay, ich sehe halt, dass ich einen höheren Intent habe bei Leuten, die aus, nehmen wir jetzt einfach mal bei einem B2C-Bereich, einem Facebook kommen oder im Clothing-Sektor vielleicht aus einem Instagram, mit vielleicht sogar Direct Shopping Ads oder sowas. Und ich eh schon kürzere Pfade habe und die damit natürlich dann, ich brauche keinen Brandspend, keinen aktiven Brandspend, weil ich eh schon einen höheren Brand Recall dann habe, dadurch, dass die Person das Produkt einfach haben möchte.
Ja, Und vor allem, du schiffst das Budget dahin, wo der Mehrwert erzeugt wird. Und du gibst dem Ganzen eine Überlegung. Mhm. Du schaust nämlich, wer hat den Mehrwert erbracht? Und der Touchpoint, der den Mehrwert erbracht hat, in diesem Fall irgendwas, was jetzt, wenn du im Durchschnitt irgendwie wenn der Median zum Beispiel auch bei 2 Touchpoints liegt oder so, dann kannst du halt einfach sagen, ja, dann das heißt, dass für mich dieser initiale erste Touchpoint wahrscheinlich sehr, sehr wichtig war und dass ich dort auch dann recht viel Budget draufpacken sollte. Auf der initialen Betrachtung, die du hattest auf Last Click Non-Direct, wurde das nur so, naja, halbherzig betrachtet. War sicherlich auch einiger Direct-Traffic da. War sicherlich auch ganz schön viel auf Brand-Traffic, sowohl organisch als auch dann auf AdWords oder auf, sorry, wie es jetzt heißt, Google Ads. Und dann bringst du dieses Budget endlich mal dorthin, wo es eigentlich sein sollte. Nämlich dort, wo es den Mehrwert schafft, wo es dir neue Leads in den Top-Funnel reinpackt und dann mehr oder weniger durch einen Klick schon runterschleift in fast verkauft. Mhm. Und dann geht er uns da vielleicht nochmal irgendwo anders hin, kommt dann mal wieder über Brand oder über entsprechend dann, was weiß ich, Direct oder so, kauft, fertig. Oder schließt ein Abo ab oder holt sich ein Lead oder hinterlässt seine E-Mail-Adresse für ein Newsletter, was auch immer. Mhm. Irgendwas, wo du eine gewisse Conversion hast, ob es eine Micro-Conversion ist oder eine Macro-Conversion ist. Mhm. Das ist halt super cool. Mhm. Und wenn du dann den nächsten Schritt gehst und sagst, hey, wir haben, glaube ich, immer noch Potenzial und dann Multi-Touch-Attribution machst, dann scheppert's richtig.
Ja.
Und ich glaube, diese 3 Tipps kombiniert können dir schon im Normalfall mal so 10-15% wahrscheinlich von deinem Marketingbudget sparen. Teilweise auch wesentlich mehr. Und klar gibt's einige Shops, die sind schon so hyperoptimiert. Und genau dadurch auch, dass da nichts mehr zu holen ist. Und viele haben ja auch schon diese Tipps dann umgesetzt oder diese Tricks. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Aber da erstmal hinzugehen und die aufzubauen, weil alle 3 sind relativ schnell gemacht.
Genau, und jetzt zur Zeit, also die Kapazität ist ja da. Also,
ja, die Opportunitätskosten sind so gering. Sind
auch wirklich,
was einfach, willst du denn sonst mit den Leuten machen? Du sitzt
die halt im Rücken und sagt halt so, hauptproblematisch wird es, wenn irgendein CFO ankommt und sagt, ich drehe das gesamte Marketingbudget weg, dann kannst du den Laden auch gleich dicht machen. Weil ohne Werben kannst du auch nicht verkaufen, egal wie gut dein Produkt ist. Ja, aber die Diskussion, besseres Produkt verkauft immer, können wir mal anders führen. Da bin ich ein kompletter Gegner gegen dieses Argumentation, aber hey, ja, wer weiß. Ja, einer von uns ist dann Pro und Contra. Also nochmal zusammengefasst. Erster Faktor war Couponing, also Gutscheine, Gutscheineffekte wirklich sich anzuschauen und den Payout für eigentlich keinen Effekt einfach zu rauszunehmen. Ja? Also wo es wirklich der Last Click oder der sozusagen Schritt nach ist eigentlich schon im Warenkorb, ist eigentlich schon auf der Checkout-Seite, wählt gerade das Payment aus und sieht jetzt, dass das Gutscheinfeld rausnehmen. Zweiter Schritt
erst ist mal verstehen. Erst verstehen und wenn du es gut verstanden hast, dann umsetzen und das alles sollte es eigentlich also, maximum 2 Wochen dauern.
Ja. Smart Bidding als nächstes. Ja, das heißt, Account-Struktur anschauen, Smart Bidding, muss man dann schauen, ob für Upper Funnel oder Mid Funnel Keywords, auch intentmäßig, muss man testen, haben wir beide gesagt. Und das dritte, wo wir jetzt nochmal länger drüber diskutiert haben, ist Direct, also Brand, Last Click Brand, zu prüfen auf die Effektivität und da eigentlich dann erstmal abzudrehen, weil zurzeit willst du ja erstmal oben mehr reinkippen und dann teilweise auch wiederum dementsprechend dein Retargeting und Remarketing darüber refinanzieren. Teilweise kannst du ja auch wirklich wunderbar jetzt einfach auch Aktivierungstraffic ja eigentlich nicht einkaufen und einfach sagen, okay, wie kann ich über Upselling und Cross-Selling eigentlich mit meinen Bestandskunden arbeiten, weil wie wir alle wissen, kostet mich ein Neukunde um einiges mehr als einen Bestandskunden zu reaktivieren und mit dem einfach noch ein bisschen mehr Umsatz zu treiben. Was man auch wunderbar machen kann. Es geht auch gut. Trauen sich nur ganz wenige nicht. Also trauen sich ganz viele nicht. Falsch. Trauen sich ganz wenige nur zu tun und trauen sich ganz viele nicht zu tun. So rum ist es richtig. Und genau. Cool. Jetzt haben wir
Von den
schon.
Tricks gibt es noch ganz viele weitere. Das ist
Ja,
das Tolle
klar.
dran.
Wir haben
Es
ja
gibt so
auch
viele einfache Dinge, die man machen kann.
einiges zu tun und einige Folgen immer zu füllen. Wenn nicht alles heute schon in der ersten Folge verschießen.
Wir können
Oder
ja
hast du
Folgendes
noch einen?
machen.
Hast du noch einen so
Leute,
blitzschnell?
folgt dem Loringhofen auf Facebook, Twitter und er teilt einfach alles das, was ich noch an zusätzlichen Tipps zu liefern habe. Wie
Genau.
werden das?
Und dann zerreiße ich sie einfach. Irgendwann mal in der nächsten Folge nehme ich sie mir alle vor und zerstücke.
Ich habe noch eine Sache. Als du vorhin gesagt hast, was ist, wenn der CFO dir jetzt alle kompletten Budgets kappt? Dann hast du eine große Herausforderung, die heißt nämlich, dass du dann alles, was vorher passiert ist, alles, was du an Daten vorher hattest, eigentlich für den Arsch. Weil irgendwelche Vergleiche zu ziehen, ist dann ganz schön schwierig. Was dann wichtig ist, ist eine gewisse Reporting bzw. Dashboard-Automation zu haben, dass du deine Daten nicht erst irgendwie per Ticket anfragen musst und hast du einen Monat später oder so, dann hast du schon, also im guten Fall irgendwie so 4 Stunden, 8 Stunden oder so alte Daten hast, mit denen arbeiten kannst. Und dann darauf aufbauend, und deswegen, da habe ich echt sehr viel rumgespielt, gerade im Urlaub, während Corona, ist mit Power BI. Ich schaue es mir wieder an, ich habe es mir ganz zu Anfang angeschaut, ich so, oh, grauenhaft.
Unser Tool der
Mittlerweile
Wahl.
ich bin mittlerweile Riesenfan von Power BI. Unter anderem, weil es eine Sache bietet, die ich sehr, sehr spannend finde, die aus der deskriptiven Analytik rausgeht und eher in die Diagnostik reingeht. Und das ist dieses Analyse-Feature. Also du bist irgendwie in einem Graphen drin, das ist so ein Peak. Ich sehe, scheiße, was ist das? Kannst du dich erklären und wirst wissen, warum. Drüber hovern, Rechtsklick, analysieren
Welche
und dann
Variablen
zerlegt er
beeinflussen?
das. Genau. Da zieht das runter. Das ist so cool. Das ist halt, für mich ist das die einfachste Art, wie man Diagnostik macht. Wie man diagnostische Analytik macht, wie man herausfindet, warum. Nicht, was ist passiert, sondern warum ist es passiert. Zumindest die ersten Schritte dafür machen kann. Was kannst du da noch tweaken? Ganze Dimensionen hinzufügen. So klasse. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Automatisiert euer Reporting so schnell wie möglich und nicht über sowas wie, weil es so super simpel und kostenlos ist mit Google Data Studio. Tut's nicht, bitte. Sondern packt es direkt auf ein Tool,
Auch
wo das
umsonst
Limit
kriegen
ein
Power
bisschen weiter
BI.
ist. Ja, Power BI, wenn du es richtig machst, kostet was.
Ja, erstmal ein
Aber
Fünfer und es geht auch
ja,
schon.
es ist echt nicht viel.
Nee, null.
Und ich liebe es, mit Power BI rumzuspielen. Weil du so viel Dinge machen kannst, es gibt so viele Konnektoren, einfach mal eine CSV oder eine XLSX hochladen, damit arbeiten, ein Workbook erstellen, ein Dashboard draufbauen. Und zack. Super viele Visualisierungsmethoden. Und es ist recht intuitiv, plus was Microsoft da gemacht hat mit seinen Tutorials, also richtig, richtig tolle Tutorials, dann auch verbunden mit Machine Learning und die Python Tutorials, also leck mich, also das ist richtig gut. Und ja, also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, da auch diesen Sprung zu schaffen Richtung weg von Dashboarding hin zu Self-Service Analytics, wo du auch mal tiefer reingehen kannst und eben in die Diagnostik gehen kannst. Weil dann kannst du mit allem umgehen. Du kannst umgehen mit so einer Krise, weil die Daten sind dann frisch. Du kannst dich immer neu darauf einstellen, kannst reagieren, aber dann auch agieren, weil du die Trends besser erkennen kannst. Und das macht Spaß. Das macht richtig Laune. Sorry. Das ist nicht Tipp 4, das ist Tipp 0 eigentlich.
Ja,
Also
das ist die
für alle
Grundlage für
drei, die
alles.
sonst kamen, bräuchtest du eigentlich genauso was.
Nee, shameless plug. Wir haben ja am 29. dazu kurz mal wieder ein Webinar. Kickoff mit
Wer?
Power BI.
Na echt?
Ja. Meine zwei
Hast du mir gar nicht
Kollegen.
erzählt? Warum bin ich dafür nicht eingeladen?
Mein Lieber, du hast ein ganzes Team im Rücken, dass sie das Kurzerhand, ja, wörtlich vorkaut.
Sag ich nur noch kurz dumm dazu.
Unter deinem Niveau, weißt du, also. Du kannst mehr. Nein. Nee, genau, also da treiben wir auch gerade ein bisschen was raus. Nee, voll. Vollkommen grundlegend. Das ist doch ein wunderbares Thema fürs nächste Mal.
Absolut.
Mitgenommen. Schreibe ich mal gleich auf.
Self-Service Analytics.
Ja. Kann man
so ein Riesenpotenzial.
Ja, aber du hast auch ein Riesenproblem, ne, in der Organisation. Wie kannst du die Organisation, weil so, es hat natürlich auch echt viel Sprengkraft, eine Organisation zu zerreißen. Ja. Weil sich natürlich, wenn du jetzt direkter Exkurs, wenn du das in eine Organisation reinträgst, die halt über einfach mal hunderte Jahre, wie wir sie in Europa haben, nicht unbedingt in den USA, da auf einmal dafür sorgst und sagst, hey, wir machen jetzt eine Transparenzoffensive intern und Sales und Marketing tauschen sich aus und Produkt und Finance und Controlling und Trala, da kann ja schon ziemlich um die Ohren fliegen.
Das muss ja gar nicht die Strategie sein.
Wie bitte?
Das muss ja gar nicht die Strategie sein. Vielleicht kann es einfach mal sein, dass das ganze Thema Self-Service Analytics auf die nächste Stufe zu heben. Was ist das weltweit erfolgreichste Self-Service Analytics Tool ever?
Excel.
Ja. Das ist heftig. Es ist nur sehr limitiert. Und ich glaube, das ist der Cliffhanger fürs genau. nächste Mal. Ja, kein echter Cliffhanger, leider. Aber
Excel
da
ist nicht
der mal Cliffhanger. Über hoffentlich
nicht. Und Self-Service ist der Cliffhanger.
Export aus Power BI in Excel raus.
Musst du ja gar nicht, weil du kannst die meisten Sachen, also man darf ja eins nicht vergessen, und das ist jetzt dann so der letzte Exkurs da, Power Query in Excel ist ein Traum. Also MDAX bzw. TDAX sind da schon echt gut integriert und du kannst ja auch über Excel direkt auf deine Power Apps und dementsprechend auf deine Datensätze, die du über Power BI erstellt hast, die du dann in der Power BI Cloud drin liegen hast, wiederum darauf zugreifen. Automatisch, ohne dass du erst einen Export ziehen musst.
Data Warehouse für Arme.
Voll! Aber ist doch erstmal legitim, ist doch voll, ist mega geil, ja? Also du machst die Modellierung halt in Power BI und Christians Lieblingswort Kombination.
Welcher Christian?
Einer.
Jubasch. Meiner?
Ja, Christian.
Ja, der hat ganz viele
Lieblingswort. Ist auch eines seiner Lieblingswörter, Daten zu kombinieren, also Daten, ich habe es beim letzten Mal aufgeschrieben, beim Webinar von euch vor 5 Tagen.
Konsolidieren?
Konsolidieren, genau, sein Lieblingswort ist immer zu konsolidieren, aber was ich immer sage, Christian, es ist kombinieren, nicht konsolidieren. Konsolidieren ist weniger, kombinieren ist Mehrwert.
Ein zweischneidiges Pferd.
Ja, aber dann sind wir wieder beim einleitenden Thema, wo wir drüber gesprochen haben, über Datenstrategie, ja, wo wir auch sicherlich dann mal die in der übernächsten Folge dann drüber reden. Wunderbar! Vielen, vielen Dank!
Danke dir! Wie immer sehr, sehr spannend, dass wir nicht gegenüber sitzen und uns hier mit...
Ja, jetzt bin ich auch trocken. Das nächste Mal muss ich die Flasche dann auch neben mich stellen, so wie du. Ja, weil ich kann nicht einfach noch abwandern, dann geht der Vorhang auf und dann. Ja, jetzt kuschelst du mit der Flasche.
Die ist noch so schön voll.
Mein auch. Nein, top. Vielen Dank, wie gesagt. Ich freue mich schon dann auf in 2 Wochen. Spätestens. Ja. Vielleicht auch in einer. Wir gucken
Sehr
mal,
wie
wir Zeit haben. Und haben jetzt dann jetzt schon 2 Themen. Einmal nehmen wir das Thema kombinieren oder konsolidieren mal mit von Daten. Ja? Und einmal nehmen wir mal das Thema Self-Service BI und ein bisschen Auswirkungen auf die Kultur. Das wird ein Thema sein, das wir immer wieder höchstwahrscheinlich anreißen werden, weil das ist riesig.
Muss die Grundlage sein über alle, unter allem.
Ja.
Und Multi-Data-Attribution.
Ja, also haben wir schon 3. Haben wir schon 3. Wunderbar. Ja, haben wir schon mal 3
Fragen. Kann das Publikum auch mal das
ist entscheiden? Gern. Immer. Können wir
noch
so?
Wie macht man das? In den Kommentaren oder macht man da irgendwie eine Poll auf? Oder wie macht man das unter den jungen Leuten?
Also, man macht es sowohl in den Kommentaren als auch in den Bewertungen, die man natürlich sagen kann bei iTunes, bei Spotify, bei SoundCloud. Wo packe ich uns noch rein? Irgendwo.
Und konsolidierst du die Daten dann in der semantischen Analyse oder wie machst du das?
Das überlasse ich dir und einen von euren Praktis dann, weil ich habe zurzeit keine.
Ich auch nicht. Viel zu teuer.
Oder wir machen zum Power BI und schauen mal, ob wir das gut hinkriegen. Und das andere ist dann auf dataengage.io in die Kommentare unter den jeweiligen Episoden. Ja, also wir haben eine eigene Rubrik. Wir müssen uns noch einen Namen überlegen. Das machen wir vielleicht mal beim nächsten Mal. Jetzt heißt es noch einfach nur, weil Mark und Philipp reden. Mark und Philipp talk. Vielleicht finden wir noch einen Fancy.
May the data be with you.
May the data be with you. I like. Und darunter kann man dann alles schön mitkommentieren. Und top. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten
Danke
Mal.
Dir.
Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.